Heute ein etwas ungewöhnlicher Text, auch wenn es zwar der erste Advent ist, aber dieser Bibeltext, Lukas 2, der kommt normalerweise erst richtig an Weihnachten vor, am Heiligabend. Die Weihnachtsgeschichte neu wahrgenommen. Ich habe ihn heute schon mal vorgezogen, weil ich mit euch zusammen einen etwas ungewohnten Blick vielleicht darauf werfen möchte, so wie man es zumindest Heiligabend nicht tun würde, gar nicht die Zeit dazu wäre. Ich möchte einsteigen mit damit, dass ich uns etwas versuche, bewusst zu machen. Letzte Woche waren meine Frau und ich im NS-Dokumentationszentrum in München. Endlich haben wir das mal geschafft. Wir haben uns das schon lange vorgenommen. Ich weiß nicht, wer schon mal da gewesen ist. Wer da noch nicht war, dringende Empfehlung, das zu tun. Ein sehr wichtiger Ort, um etwas über die eigene Stadt auch kennenzulernen, wie sie mit dem ganzen Dritten Reich verquickt war. Dort in diesem NS-Dokumentationszentrum werden diese Postkarten aufgelegt, die man sich mitnehmen kann. Und das habe ich auch gleich gemacht. Ich will sie uns mal vorlesen. History is not the past, history it is the present. We carry our history with us, we are our history. Damit hört ihr unschwer, dass ich Englisch nicht richtig aussprechen kann. Deswegen habe ich es auch gleich übersetzt. Geschichte ist nicht die Vergangenheit, sie ist die Gegenwart. Wir tragen unsere Geschichte mit uns herum. Wir sind unsere Geschichte. Und das müssen wir uns bewusst machen. Das gilt für jeden ganz persönlich. Also das, was ich im Leben bisher erlebt habe, prägt mich bis heute. Ich denke nicht nur über das nach, was früher mal gewesen ist, sondern es hat Auswirkungen. Aber nicht nur ich persönlich, sondern meine Familie, was die erlebt hat, prägt mich sogar mit. Vielleicht, was meine Großeltern erlebt haben. Oder das Volk, die Nation, die Kultur, in der ich groß geworden bin. Und die Genetiker sagen, dass jeder von uns in seiner DNA so oder gar die ganze Menschheitsgeschichte letztlich mit sich herumträgt und so, wie sich alles entwickelt hat. Also wir sind nicht nur heute so, wie wir hier sind, sondern wir tragen die Geschichte mit uns, die vor uns liegt. Und nicht nur von Familie, sondern letztlich der ganzen Menschheit. Und das gilt auch für unseren Glauben. Wir sind geprägte Leute. Wir haben irgendwo den Glauben kennengelernt durch andere und das hat uns geprägt. Auch in welcher Gemeinde, in welcher Kirche wir groß geworden sind. Und letztlich sind wir geprägt, ich rede jetzt von uns als Christen, geprägt von der ganzen christlichen Kirche, von der Geschichte der Christenheit über 2000 Jahre. All das tragen wir mit uns herum. Niemand von uns ist der Erste, der Bibel gelesen hat. Niemand von uns ist der Erste, der irgendeinen Bibeltext wahrgenommen hat, auch wenn wir uns das manchmal so vorkommt. Aber das ist nicht so. Und die meisten Gedanken, die wir kennen und denken, die wurden irgendwann schon mal gedacht in der Geschichte der Christenheit. Und das gilt dann auch für die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Oder geschätzet würde, dann wäre es noch mehr Luther-Deutsch. Das kennen die meisten von uns von Kindheit an. Denn dieser Text, Lukas 2, wird meistens Heiligabend gelesen. Zumindest all die Heiligabende, an die ich mich so erinnere, da kam er meistens oder immer vor. Ich glaube, das ist der Text, den die meisten Menschen weltweit in ihrem Leben gehört haben. Denn ganz viele gehen einmal im Jahr zur Kirche, nämlich Heiligabend. Und da hören sie diesen Text. Es ist also ein mächtig bekannter Text. Ein Text, den man andauernd hört. Und ich habe hier die Weihnachtsgeschichte in Anführungszeichen gesetzt. Schon, dass wir diesen Text Weihnachtsgeschichte nennen, zeigt schon, dass wir mit einer Kultur groß geworden sind. Denn als das geschrieben wurde und aufgeschrieben wurde, da gab es noch lange kein Weihnachten. Dass daraus irgendwann mal Weihnachten wurde, das hat so ein paar Jahrhunderte gebraucht, bis fast 2000 Jahre, so in der Form, wie wir es heute haben. Das war ursprünglich keine Weihnachtsgeschichte, sondern eine Geburtserzählung. So würde man das am treffendsten bezeichnen. So wie es einige andere auch noch in der Bibel gibt. Ist nicht einmalig. Nicht vom Inhalt her, das ist einmalig, aber nicht einmalig von der Art, wie es erzählt wird. Und ich habe es bewusst Erzählung hier genannt, weil es nicht nur ein Bericht ist. Es ist also kein Protokoll, das irgendjemand mitgeschrieben hat, sondern es ist eine bewusste Erzählung. Das werden wir, glaube ich, heute Morgen noch weiter entdecken. Eine Geburtserzählung. Und ich will uns den ganzen Text lesen, auch wenn er etwas länger ist, aber dass wir ihn hören. Und ich lese ihn uns heute nach der Basisbibelübersetzung auch für alle, die das so gut nach Luther kennen, vielleicht ein etwas dann etwas befremd oder neu. Damals zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius in Syrien regierte. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seiner Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er stammte aus dem Königshaus und der Familie Davids. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten, draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Der Engel sagte zu ihnen: Habt keine Angst. Seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen: Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommen, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dies Kind gesagt hatte. Als alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria prägte sich alle ihre Worte gut ein und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Mit diesem Vers endet die Lesung Heiligabend immer. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut, alle Heiligabende, die ich irgendwie zu verantworten hatte, mit Vers 20 endet das. Und danach kommt dann noch O du Fröhliche im weiteren Sinne und alle gehen nach Hause und machen das, was die Hirten gemacht haben. Sie kehren voller Freude wieder zurück in ihr Zuhause. Und deswegen geht man auch mit so einer gewissen Weihnachtsstimmung und zieht da los. So endet, ich glaube, jede Lesung mittlerweile am 20. am Heiligabend mit diesem Vers 20. Interessanterweise gibt es da aber noch einen Vers, der nicht vorkommt Heiligabend. Ich habe ihn jedenfalls noch nie gehört und ich vermute, die meisten werden das auch noch nie gehört haben, nämlich diesen Vers 21. Nach 8 Tagen war es Zeit, das Kind zu beschneiden. Es bekam den Namen Jesus. So hatte es der Engel bestimmt, noch bevor Jesus im Mutterleib empfangen wurde. Dieser Vers 21 wird nie gelesen. Und die große Frage ist, A, warum nicht? Und zum anderen gehört er dazu. Ich will euch mal mitnehmen auf eine kleine Entdeckungstour. Es gibt manche Sachen, deswegen neu wahrgenommen, die man sein Leben lang liest. Und dann kommt irgendwann mal einer daher und sagt: Hallo, ist dir das schon mal aufgefallen? Und so ist es mir vor einiger Zeit auch gegangen, dass jemand gesagt hat: Hallo, ist dir das schon mal aufgefallen? Und das will ich euch mal mit vor Augen malen. Ich habe euch mal hier die Einteilung dieses Textes nach der neuesten Lutherbibel mitgebracht. Das ist die vor 2 Jahren erschienen. Das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen, wo da der Absatz ist. Ich habe es mal darüber geschrieben. Sie lassen die Geburtsgeschichte, die Weihnachtsgeschichte enden mit dem Vers 20, so wie wir das gerade hatten. Und dann wird der Vers 21 in den nächsten Teil genommen. Der heißt dann Beschneidung und Darstellung im Tempel. Also Sie haben da den Absatz zwischen 20 und 21 gesetzt. Kann man gut erkennen. Jetzt nehme ich mal eine andere Übersetzung in der gleichen Darstellung. Ihr könnt das vielleicht sehen, kann man nicht gut erkennen, aber so: Der Vers 21 hüpft da mal nach oben. Ist also in dieser Übersetzung oder in dieser Ausgabe mit zu der Geburtsgeschichte gewählt worden. Das ist keine ungewöhnliche Bibel, das ist die Lutherbibel der vorherigen Ausgabe von 1984. Die haben den Abschnitt zwischen 21 und 22 gesetzt. Und das sind solche Stellen, wenn einem das auffällt, das ist spannend. Da ist irgendwas ganz Ungewöhnliches. Warum wird es mal so rum rausgegeben? Dazu müssen wir wissen, dass die Kapiteleinteilung und auch die Verse und dann noch mehr die Überschriften, die Abschnitte, dass das alles Herausgebersache ist der Bibel. Die Kapitel wurden irgendwann im Mittelalter in die Bibel eingefügt, die Verse noch viel später, erst in der Neuzeit. Also Luther kannte noch keine Verse, da gab es die noch nicht. Die wurden später erst eingetragen. Und wie ein Bibelherausgeber heute die Einteilung macht, das ist Entscheidung derjenigen, die diese Bibel herausgeben. Und wenn ihr jetzt mal zu Hause euch eure Bibeln nehmt oder im Internet mal die Bibeln vergleicht, da werdet ihr sehen, dieser Vers 21, der hüpft da immer hin und her. Keiner weiß so genau, was er mit diesem Vers 21 eigentlich anfangen soll. Es gibt auch manche Bibeln, da ist ja sogar ein eigener Abschnitt. Vorher, Abschnitt, nachher. Und das ist ganz interessant. Was ist mit diesem Vers 21 los? Und das wollen wir uns heute mal etwas genauer ansehen, weil ich schon glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir diesen Vers wahrnehmen. Also wir haben bis Vers 20 die Geburtserzählung in Bethlehem. Dann kommt dieser Vers 21. Und ab Vers 22 geht es dann im Tempel in Jerusalem weiter. Da ist dann die Darstellung Jesu im Tempel und etwas später dann der Bericht von dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Also da geht es immer um den Tempel. Also die erste Beobachtung wäre schon mal ganz wichtig, da ist ein Ortswechsel zwischen 21 und 22. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, dass auch für Lukas an der Stelle ein Abschnittswechsel stattgefunden hat. Denn er hat in seinem Evangelium normalerweise immer größere Abschnitte, hat also gar nicht so kleinteilige Abschnitte. Aber das wäre nur so ein äußeres Kennzeichen, ein neuer Ort, zuerst Bethlehem, dann Jerusalem. Viel wichtiger ist, was in diesem Vers 21 gesagt wird. Und das müssen wir wissen, dass eine jüdische Geburt erst mit der Beschneidung und der Namensgebung abgeschlossen ist. Also ein Jude wäre nie auf die Idee gekommen, den Vers 21 abzuschneiden, weil für ihn die Geburt noch gar nicht beendet war. Erst nach 8 Tagen ist die Beschneidung und dann wird der Name gegeben und dann ist die Geburt zu Ende. Dann ist dieser Mensch, dieser neue Mensch eigentlich erst richtig angekommen in der Welt. Das mag damals Gründe gehabt haben, dass man nach einer Woche dann auch wusste, ob das Kindchen überlebensfähig ist und es sich lohnt, ihm einen Namen zu geben, ihn überhaupt als geboren wahrzunehmen. Also 8 Tage und dann erst ist die Geburt zu Ende. Wer das nochmal nachlesen will, ein knappes Kapitel vorher ist die Rede von der Geburt von Johannes dem Täufer. Und da ist genau das Gleiche. Nach 8 Tagen kommt die Beschneidung und dann großes Durcheinander. Wie soll der Junge heißen? Nach dem Vater? Nein, nicht nach dem Vater. Anderen Namen? Ah, Johannes, alles klar. Aber genau die gleiche Geschichte. Also ein starker innerer Hinweis daran, dass dieser Vers 21 unbedingt zur Geburtsgeschichte dazugehört. Und das können wir jetzt an dieser Stelle einfach mal festhalten. Biblisch-historische Erkenntnis heute Morgen. Vers 21 gehört zur Geburtsgeschichte. Vielleicht drängt sich jetzt hier gerade bei dir so eine kleine Frage auf, wenn du das so hörst, das jetzt so wahrnimmst. Und jetzt taucht da so eine Frage auf und die heißt, wozu ist das wichtig? Wen interessiert das denn? Also vielleicht so ein paar Theologen, die sich da irgendwie Gedanken drum machen oder heraus, wenn wir eine Bibel herausgeben wollen, dann können wir uns darüber Gedanken machen. Aber wozu ist denn das wichtig, ob dieser Vers nur dazu gehört oder nicht? Ich hoffe, im Laufe der nächsten Minuten wird deutlich, dass das wirklich wichtig ist. Ein wichtiger Hinweis schon mal, vieles ist erst vom Ende her richtig zu verstehen. Also der Schluss von einer Geschichte ist ja nicht unwichtig. Stell dir vor, du liest einen Roman, einen spannenden Krimi vielleicht und kommst so auf den letzten Seiten an und dann Druckausgabe fehlerhaft, Seiten fehlen. Schrecklich, du weißt nicht, wie es ist. Oder du schaust gerade einen Krimi im Fernsehen und ausgerechnet auf den letzten Minuten klingelst und du musst an die Tür und kriegst nicht mit, wie das Ende war. Also das Ende ist nicht unwichtig von einer Geschichte, von einem Bericht. Und so auch hier. Vom Ende her ist manches erst richtig zu verstehen oder wenn das Ende fehlt, fehlt etwas Wesentliches. Wir wollen uns mal diesen Vers etwas genauer anschauen. Was steht da drin? Warum? Was ist beinhaltet er? Zuerst nach 8 Tagen war es Zeit, das Kind zu beschneiden. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns keine Juden sind, also westlich geprägte Christen oder wie auch immer geprägte Christen. Und da klingt das irgendwie so ein bisschen unangenehm. Will man das Heiligabend hören, dass da einer beschnitten wird? Also wir lesen die Bibel als nicht jüdische Christen. Für uns ist Beschneidung irgendwas, ja, wir wissen zwar, dass die das irgendwie machen, aber es klingt schon, wenn man es hört, alleine unangenehm. Meine Frau und ich haben kürzlich ein jüdisches Museum besucht und da waren mal so die Messer da zu sehen für die Beschneidung. Schon allein, wenn man das sieht, ist das so äußerst unangenehm, allein die Vorstellung. Also das wollen wir eigentlich gar nicht hören. Wir hören das und lesen das als nicht-jüdische Christen. Und nicht nur das, ich habe gesagt, uns prägt auch die Geschichte, die wir haben. Sehr schnell in der christlichen Kirche war es nicht nur so, dass die meisten Christen keine Juden mehr waren, sondern dass sich ganz schnell im Christentum ein Antisemitismus verbreitet hat. Das gehört mit zu unserer christlichen Geschichte. Nämlich spätestens, seit das Christentum Staatsreligion in Rom wurde, dann hat man es den Juden aber mal so richtig zurückgegeben. Und das hat sich leider bis ins letzte Jahrhundert handfest weiter verbreitet, aber gar nicht. Man muss gar nicht so weit gehen mit diesem Antisemitismus. Gerade vorletzte Woche die Meldung, jeder 4. Deutsche hegt antisemitische Gedanken. Das heißt nicht, dass jeder 4. Deutsche Antisemit ist, dass man das also mit Überzeugung tun würde, aber so Gedanken, die man hat, was man so über Juden denkt, wie die so sind und so weiter, dass das so dazugehört zu unserer Prägung. Das müssen wir uns bewusst machen. Das prägt uns mit. Deswegen ist dieser Vers nicht so richtig beliebt. Und deswegen wurde er auch schnell abgekoppelt, weil man das nämlich nicht wissen wollte, gerade nicht an Weihnachten, nämlich Jesus war Jude. Er wurde in eine jüdische Familie hineingeboren und war Teil des jüdischen Volkes. Also, dass dieser Vers abgekoppelt wurde, hat viel mit Anti-Judaismus zumindest zu tun, Antisemitismus. Das wollte man gar nicht so richtig wissen. Irgendwann wurde Jesus in der Vorstellung der Christenheit, zumindest der westlichen Christenheit, immer blonder und immer blauäugiger. Und als dass er Jude ist, das mag man gar nicht so recht hören. Also deswegen ist das wichtig, diesen Vers dazuzunehmen, weil er etwas Wesentliches über Jesus sagt. Er ist Jude gewesen, ganz und gar. Er ist sogar für sein Volk gekommen. Seine Begegnungen mit Nichtjuden waren sehr, sehr rar und auch von ihm gar nicht initiiert. Und dann kommt das Zweite hier. Er bekam den Namen Jesus. Wenn wir den Teil vorher, das erste Kapitel nicht hätten, wüssten wir ohne diesen Vers 21 gar nicht, wer da eigentlich geboren wurde. Der wird nie vorher benannt mit Namen. Da wird ein Kind geboren und die Eltern werden gesagt und die Umstände werden gesagt, aber es wird nirgends gesagt, wie der eigentlich hieß, wer da eigentlich genau geboren wurde. Das kommt erst jetzt. Er hatte einen Namen, nämlich den Namen Jesus, so wie es der Engel vorher angesagt hatte. Jesus, wenn wir Jesus sagen oder Jesus oder Jesus oder ich weiß nicht in welchen Sprachen auch immer wir das aussprechen, dann kommt es vom griechischen Wort Jesus. Jesus, so wird es im Neuen Testament ausgedrückt. Jesus wurde wahrscheinlich Jeshua genannt. So nannte man das im aramäischen, hebräischen. So hieß der, Jeshua. Wenn ihr mit messianischen Juden zu tun habt, die reden in der Regel auch von Jeshua. Die reden nicht von Jesus. Sehr interessant, weil sie ihn sozusagen beim hebräischen Namen nennen. Und dieses Wort Jeshua steckt in dem Wort Hilfe drin. Deswegen also Helfer, Retter, Heiland, Erlöser. All das klingt in diesem Namen mit. Jesus ist also der Retter, der Heiland, der Erlöser. Auch da lesen wir das und hören wir das wieder mit einer bestimmten Brille, wenn wir das hören. Nicht nur mit einer christlichen Brille, sondern wir heutzutage auch mit einer sehr neuzeitlichen Brille. Wir hören das nämlich sehr individuell. Wenn wir das lesen und sehen, Jesus ist der Retter, der Heiland, der Erlöser, dann beziehen wir uns das persönlich auf uns. So richtig. Wir sagen, Jesus ist mein Retter, mein Erlöser, mein Heiland. Durch ihn, dadurch, wie er uns Gott nahegebracht hat, dass er für uns gestorben ist und auferweckt wurde. Durch ihn habe ich Zugang zu Gott, dem Vater im Himmel. Bin ich gerettet? Werde ich gerettet? So lesen wir das. Und das ist auch ganz wichtig. Und so sollte das auch jeder hören. Durch Jesus Christus werden wir gerettet. Können wir mit Gott leben? Sind wir in ihm? Sind wir Kinder Gottes? Also so möchte ich das auch jeden ermutigen, das so für sich persönlich zu hören und zu lesen. Aber das ist nicht die einzige Brille, mit der man diesen Text lesen kann. Und wenn wir den Text lesen, merken wir, die das damals ursprünglich aufgeschrieben haben, wahrscheinlich hat Lukas das schon von anderen vorher übernommen, die hatten diese Brille gar nicht auf. Die haben das nicht zuerst persönlich für sich gehört, so wie wir das heute tun, sondern die hatten ganz andere Brillen auf. Und die zwei davon wollen wir uns anschauen. Nämlich zum einen, wie Jesus angesagt wird durch Gabriel an die Maria, das ist im Kapitel vorher, Lukas 1, 30 bis 33. Der Engel Gabriel sagte zu ihr, hab keine Angst, Maria, durch Gottes Gnade bist du erwählt. Sieh doch, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird hochgeehrt sein, ein Sohn des Höchsten genannt werden, Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben, er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also ihr merkt, hier geht es um was ganz anderes. Hier wird nämlich angesagt, dass der, der kommt, der Davids Sohn ist, der die Königsherrschaft antritt im Volk Israel. Wie auch immer das jetzt da gemeint wird, das wäre ein Thema für sich, das nochmal umzusetzen. Aber das, was hier deutlich wird, ist, dass Jesus der Messias Israels ist. Also nicht der Messias aus Israel für alle, sondern der Messias Israels. Der wird hier angesagt. Der lang ersehnte, so wie wir es am Anfang schon gehört haben. Was auch immer, welche Vorstellungen damit verbunden waren. Aber hier ist deutlich, Jesus ist der Messias Israels. Das ist sozusagen die Brille, mit der hier Jesus benannt wird. Er ist der Davidsohn. Er wird über die Nachkommen Jakobs für immer herrschen. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das ist die Ansage, die der Engel Gabriel an die Maria gemacht hat, also Jesus als der Herr über Israel. Jetzt ist die spannende Frage, worum geht's eigentlich in unserem Text? Ihr seht jetzt nochmal unseren ganzen Lukas-Text hier auf einmal. Ich weiß, dass ihr das jetzt nicht lesen könnt, das ist jetzt im Moment auch nicht wichtig, sondern da leuchtet noch etwas anderes auf. Und das ist spannend und da wird nochmal deutlich, warum dieser Vers 21 auf keinen Fall weggelassen werden darf. Wir haben ja gesehen, ganz zum Schluss wird uns gesagt, wer denn da jetzt geboren wurde. Also innerhalb zumindest dieses Kapitels. Ganz zum Schluss ist der Name Jesus, der hier auftaucht. Ganz am Anfang taucht ein ganz anderer Name auf, nämlich von Augustus. Mit dem fängt dieses Kapitel an. Zur Herrschaft. Da geht es nicht nur um eine chronologische Einordnung, dass man sagt, der hat so lange gelebt, der Augustus, das wäre schwierig, genauer festzuhalten. Deswegen noch dieser Quirinius noch dazu, damit man es genauer eingrenzen kann. Augustus, das ist nicht nur irgendein Kaiser, sondern das ist der römische Kaiser schlechthin. Ich könnte da jetzt so ein paar Sachen zu erzählen, das würde zu lange dauern, aber wenn einer wirklich Kaiser war und das war der erste Alleinherrscher in Rom und der beliebt war und der Frieden gebracht hat, zumindest für die Römer, und das Volk, Rom befriedet hat, dann war das Augustus. Also wenn man von einem wirklichen Herrscher sprechen will und der auch noch ziemlich beliebt war, also nicht nur so ein Tyrann, nicht so einer, von dem keiner mehr reden will, sondern von so einem richtig positiven Herrscher über Rom, dann nennt man Augustus. Also Augustus steht hier am Anfang für einen weltlichen Herrscher, der das ganze römische Imperium begründet und befriedet hat und dem man dann auch, ich weiß nicht genau, ob er selber auch, aber dann im Laufe der Zeit auch gottähnliche Sachen zugebilligt hat. Also der so als erster der Kaiser auch so ein bisschen als an Gottes Statt gesehen wurde. Diese Marmorbüste, so hat er wahrscheinlich ausgesehen. Es gibt eine ganze Menge von ihm, also der hat wirklich so ausgesehen. Die soll hier in München in der Glyptothek stehen. Ist im Moment geschlossen, also wenn die geöffnet ist, dann werde ich da mal kontrollieren, ob man ihn da entdecken kann. So hat er ausgesehen. Also hier werden zwei Namen gegenübergesetzt. Jesus, kleines Baby in Bethlehem in der Provinz völlig nebensächlich. Und der große Herrscher über Rom, der König schlechthin. Und wenn wir uns diesen Text jetzt genauer ansehen könnten, dazu reicht uns leider die Zeit jetzt nicht, das würde auch zu weit führen, dann kann man sehen, dass es nicht nur einer sozusagen runtergeschrieben hat, was ihm da so gerade eingefallen ist, sondern dass es eine gut komponierte Erzählung ist. Drei Teile haben wir in unseren 21 Versen, die jeweils nach unserer Erzählung heute 7 Verse lang sind, unterschiedliche Schwerpunkte haben, wo deutlich ist, der wichtigste Satz in jedem Abschnitt steht immer in der Mitte und alles läuft letztlich auf diesen Vers in der Mitte zu. Das war jetzt ganz schnell Durchgang. Das kann man in Ruhe sich ansehen nochmal. Das, was man sagen kann, ist, dass alles letztlich auf diese Mitte der Mitte zuläuft. Und dieser Satz ist in Vers 11, der auch genau symmetrisch in der Mitte dieses Textes steht. Und dort steht, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Es ist Christus der Herr. Das ist der zentrale, wichtige Satz in diesem Abschnitt. Das heißt nicht, dass die anderen Sätze unwichtig sind. Da sind noch viele, viele andere wichtige Sätze drin, gar keine Frage. Aber das ist der Satz, in dem die Botschaft dieser Erzählung auf den Punkt gebracht wird. Es beginnt mit dem Kaiser Augustus und endet bei Jesus, diesem Baby. Und in der Mitte steht, worum es geht. Nämlich, es geht um Christus, der Herr, wird er hier genannt. Da steht wieder das Kyrios. Das ist das, mit dem der Kaiser sonst bezeichnet wurde. Oder im jüdischen Gott selbst. Also wir haben hier eine Gegenüberstellung von dem Kaiser über alles und diesem kleinen Baby, was da geboren wird. Und es wird gesagt, wer ist hier der Herr? Wer ist der wirkliche Herr über alles? Nämlich Christus ist der Herr. Also zum einen haben wir gesehen, in der Ankündigung des Engels, Jesus ist der Messias Israels. Aber hier geht es darum, dass Jesus der Herr ist über alle Herrscher und Gewalten. Und das ist atemberaubend. Man muss sich das vorstellen. Die das aufgeschrieben haben das erste Mal, die es von Gott so gehört haben und aufgeschrieben haben, Die reden von so einem kleinen Baby oder wussten auch, dass der dann später sogar am Kreuz gestorben ist. Und das sagen die jetzt. Augustus kennen alle und dass der Macht hat, wissen alle. Aber der da geboren wurde, ist der Herr über alles und sogar der Herr über diesen Augustus. Sogar der Herr über das Römische Reich und alles, was irgendwie ist. Das ist atemberaubend, finde ich. Das ist atemberaubend, wie da von Jesus gesprochen wird. Er ist nicht nur der Messias Israels, also nicht nur für dieses kleine Land da am Rande des römischen Imperiums, sondern er ist der Herr über alles. Jesus ist der Herr über alle Herrscher und Gewalten. Ihr kennt dieses Bild mittlerweile, das habe ich öfter schon mal aufgeführt. Jesus Christus ist der Herr. Das ist das Grundbekenntnis der Christenheit. Kyrios, Jesus Christus. Also da ist dieses Kyrios drin, dieses Kaiser. Er ist der Herr. Das Grundbekenntnis eines Christen. Und hier werden uns zwei Dinge deutlich im Hören dieses Textes, im etwas vielleicht neuen Hören. Nämlich zum einen, dass wir sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Und das ist ein grundlegendes Bekenntnis von jedem von uns. Und ich möchte uns jeden dazu auch einladen, dieses Bekenntnis von Herzen zu sprechen. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern wollen, dann kommt das da zum Ausdruck. Ich glaube, dass Jesus mein persönlicher Herr ist, dass ich ihm nachfolge, dass er der Herr ist über mein Leben, ich mich ihm anvertraut habe, durch ihn Zugang zu Gott habe, gerettet werde. Er ist mein Herr und mein Retter. Also ich vertraue mich mit ihm, mit meinem ganzen Leben an. Das ist die eine Dimension dieser Aussage, die persönliche, die individuelle Dimension. Aber es gibt auch die andere. Es gibt dieses Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist über alles, was es irgendwie gibt, an Herrscher und an Herrschermächten und Gewalten und Herren. Und das ist tröstlich. Das ist tröstlich gerade inmitten der Herausforderungen, in denen wir stehen, vielleicht in unserem Alltag, aber auch, was wir in unserer Welt im Moment beobachten, wo wir merken, dass eine Welt aus Fugen gerät. Am Freitag war wieder Fridays for Future, auch hier in München, wo immer mehr in den Blick kommt, was kommt da auf uns zu, wenn nichts geändert wird. Wir sehen, dass alle möglichen stabilen Demokratien ins Wanken geraten, weil plötzlich nichts mehr gilt. Das können uns Angst machen. Wer hat eigentlich das Sagen? Wer hat eigentlich das Sagen in dieser Welt? Jesus ist der Herr über alles. Das kann uns trösten oder auch ermutigen. Natürlich auch ermutigen zu Veränderungen, Dinge anzupacken, wo man vielleicht sonst sagen würde, das lohnt sich doch gar nicht. Aber mit Jesus zusammen lohnt sich das. Jesus Christus ist der Herr. Das wird in dieser Geburtserzählung auf den Punkt gebracht. Es wird zunächst deutlich gemacht, dass Jesus der Herr ist über Israel, der Herrscher, aber dann auch über alle Gewalten, über alles, sogar über diesen Augustus. Und wenn er noch so herrschermäßig daherkommt, Jesus ist der Herr. Und ich möchte dich einladen, dich Jesus anzuvertrauen, ganz persönlich mit ihm im Gespräch zu sein. Das, was dein Leben ausmacht, damit ihm im Gespräch zu sein und mit ihm, ja, ihn Herrn sein zu lassen und auch so manche Dinge in deinem Leben zu ändern können. Und diesen Trost zu hören, Jesus ist der Herr über alles. Auch wenn uns manches so sehr bedrängt und auch so sehr Angst machen möchte oder ungewiss machen möchte, Jesus hat diese ganze Welt in seiner Hand. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Ich möchte dich in dieser Weise ermutigen, Jesus als den Herrn, ja, zu loben, ihm nachzufolgen, dich ihm anzuvertrauen. Und wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern, dann geht es genau darum, dass wir diesem Herrn begegnen. Und wer sagen kann, Jesus ist der Herr meines Lebens, der ist eingeladen zum Abendmahl. Der ist eingeladen, diesem Herrn da in diesen Zeichen auch zu begegnen. Gott segne uns darin. Amen.